Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wenn ihr jemandem etwas beichtet, dann wird hier und da vielleicht zum eigenen Zweck ein bisschen beschönigt und gefeilt an der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen kann man dieser Beichte doch einiges entnehmen. So ist das auch bei sogenannten Bittschriften aus dem Mittelalter. Die durchforstet der Historiker Alexander Semptner und twittert Geschichten aus dem Mittelalter. Es geht eben oft um Verbrechen, es geht um Mord, um Totschlag, um Ehebruch. Und diese Bittschriften, die sind manchmal unfreiwillig komisch und geben einen Einblick in den Alltag des Mittelalters, also von den ganz normalen Menschen eben. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, das ist ja mal Geschichtsvermittlung der ganz besonderen Art auf Twitter, kann man sagen. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ich wollte einfach so einen Aufsatz schreiben und dann mal gucken, was ich sozusagen in den vatikanischen Quellen so finden kann. Und da gibt es immer so skurrile und auch lustige Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das kannst du eigentlich mal auf Twitter posten. Das ist sozusagen da die ganze Idee dahinter. Also eher ist es zufällig geschehen und jetzt hat sich das verselbstständigt. Und nun betreibe ich das hier täglich.
Täglich, ja. Sehr viele skurrile Tweets sind dabei und auch so Sachen, da werden wir gleich noch drauf kommen, die man so zwischen den Zeilen auch rauslesen kann. Welche Geschichte fanden Sie denn in letzter Zeit besonders gut?
Ja, zum Beispiel also die Geschichte, die ich heute gepostet habe, da berichtet ein Priester, dass er zu einem Festmahl eingeladen ist, also wahrscheinlich wird es eine große Sauferei gewesen sein. Dann wollte er sich irgendwo hinlegen zum Schlafen, dann kommt ein Bekannter, auch ein Priester, rein mit einer Frau in dem Arm. Die wollen jetzt gerne hier schlafen. Er schickt ihn raus, draußen trifft er jemand anderen und der fragt ihn, hast du die Frau gesehen? Er meint, ja, ja, die ist da drin, die haben gerade Sex. Und dann kommt das eine zum anderen. Der andere Priester schlägt den Frager sozusagen und am Ende steht unser Priester betrüppelt da, weil er jetzt irgendwie schuld an der ganzen Geschichte ist. Also das sind so die Geschichten, die das Leben spielt.
In welchem Kontext haben Sie das jetzt gefunden, beispielsweise diese Geschichte?
Also mein Vorgehen ist jetzt so, es gibt ja eine gute Datenbank für dieses Repertorium Penitentiarie, dass ich sozusagen immer nach dem Tagesdatum gehe und dann schaue ich immer, was ist denn heute eine interessante Geschichte, weil das doch sehr viele verschiedene Sachen sind, die an die Kurie gekommen sind oder an den Vatikan und man muss sich da ein bisschen durchkämpfen und mal gucken, was so tägliche Sachen sind und was halt wirklich skurril ist, was auch ein bisschen lustig ist.
Also harte Archivarbeit,
genau.
Oder?
Richtig.
Und das sind alles Originalbriefe?
Das, was ich hier vorstelle, sind sozusagen registrierte Abschriften von Bittgesuchen, die die Gläubigen des christlichen Mittelalters an den Papst bzw. an seine Bußbehörde geschickt haben, weil sie irgendein Problem hatten, das sich kirchenrechtlich nicht anders lösen konnte, außer dass der Papst das entscheidet oder halt seine Behörden. Und da muss man halt einen Brief schreiben oder einen Bittgesuch, sogenannte Subliken, wo man das schildert, was man für ein Problem hat. Dann geht das durch einen sehr langen bürokratischen Prozess und am Ende kriegt man das entweder seine Bitte bestätigt oder nicht. Und das wird dann von der Behörde auch noch registriert. Also wie heutzutage wird natürlich alles aufgehoben, was wir jeweils ans Amt schicken. Diese registrierten Briefe sozusagen, das, was die Behörde aufschreibt, das ist das, was wir heutzutage noch haben, denn den Originalbrief haben wir nicht mehr. Und jetzt gehe ich dahin, weil die doch ein bisschen schwierig sind, auch das Latein nicht immer ganz einfach und übersetzt das und denkt mir sozusagen meinen Rest dazu, wie man die Geschichte doch ein bisschen anschaulicher erzählen könnte.
Das Ganze wird ein bisschen mehr in unsere Sprache übersetzt.
Genau.
Das ist auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen, so kommt man ja wirklich an Geschichten ran, die ganz normalen Leute quasi betreffen, oder?
Das ist besonders und deshalb ist das auch eine sehr schöne Geschichte, weil wir hier tatsächlich Erzählungen von einfachen Menschen haben, die eben, wie gesagt, ein Problem hatten, das sich anders nicht lösen ließ. Also wir haben hier keine Chroniken von Königen oder von irgendwelchen Mönchen, die das aufschreiben, sondern hier haben wirklich Leute ganz alltägliche Probleme, die sie jetzt irgendwie in den Griff bekommen müssen. Deshalb ist die Überlieferung erstens unglaublich reich. Also wir reden hier von Regalkilometern, die da überliefert sind. Also das ist noch viel zu tun da im Vatikanischen Archiv. Und zum anderen kommen wir hier wirklich sehr nah an die mittelalterlichen Menschen ran. Zum Teil ja sogar mit wörtlicher Rede, weil die dann tatsächlich auch erzählen, was gesagt wurde.
Können Sie vielleicht noch ein Beispiel geben? Welche Geschichte hat Sie denn besonders fasziniert in letzter Zeit?
Meine Lieblingsgeschichte vielleicht ist eine, die uns zum ersten Mal ein Fußballspiel erzählt, also das ist aus dem 14. Jahrhundert, bezeichnenderweise aus der Diözese Glasgow, also es muss natürlich von der Insel sein. Es ist ein Kirchweihfest, zwei Dorfmannschaften spielen gegeneinander, der eine Pfarrer spielt in dem einen Team dabei, der Gegner dribbelt gerade mit dem Ball, er will dazwischen, sein Teamkollege hat die gleiche Idee, sie rasseln zusammen, der Teamkollege ist tot. Und was macht er jetzt? Also er muss dann sozusagen jetzt irgendwie sein Gewissen entlasten, also reist er nach Rom, um das Ganze vor der Kurie zu schildern. Und dadurch haben wir zum ersten Mal tatsächlich eine sehr ausführliche Beschreibung eines Fußballspiels, mit tatsächlichem Spielen nur am Fuß sozusagen.
Der Historiker Alexander Sempner, der twittert tatsächlich über Geschichten aus dem Mittelalter. Das klingt erstmal nach einer skurrilen Kombination, aber auf diese Art und Weise gibt er uns Einblicke in den Alltag der Menschen, der ganz normalen Menschen. Es geht zum Beispiel um Fußballspiele, es geht um Ehebrüche, es geht um Schlägereien. Ich wollte von ihm wissen, was fasziniert Sie eigentlich ganz generell an dieser Zeit?
Also an der Zeit im Mittelalter, ich bin ja Mittelalterhistoriker, fasziniert mich vor allem, dass uns die Menschen doch sehr nah sind. Also die haben die gleichen Probleme wie wir, die erfreuen sich an den gleichen Sachen, auch die gleichen Leiden. Aber dass die Gesellschaft doch sehr anders ist. Also wir haben ja keine demokratische Gesellschaft, wir haben ja eine sehr hierarchisch gegliederte Gesellschaft, eine Feudalgesellschaft. Wir haben eine Vorstellungswelt, die völlig unterschiedlich ist. Also heutzutage sind wir ja nicht mehr alle durch die christliche Erziehung geprägt, in dem Maße, dass wir uns ständig irgendwelche Gedanken machen, bin ich jetzt irgendwie im Widerspruch mit dem Kirchenrecht? Da hat ja die Aufklärung doch viel dazu getan, dass wir sozusagen ja auch anders denken und sagen. Also es ist diese Mischung aus Bekannten und Fremden, was so ein bisschen das Mittelalter ja so faszinierend macht.
Es gibt sehr, sehr viel, wo Sie selber auch sagen, das fasziniert Sie, weil es eben so ähnlich ist. Wo kriegt man vielleicht durch diese Bittstellerbriefe auch Einblicke, die man sonst nicht bekommen würde?
Also zum einen natürlich liegt es daran, dass die Bittsteller sehr präzise schildern müssen, was jetzt überhaupt passiert ist. Und dadurch kriegen wir zum Beispiel Einblicke, wie sieht es denn in einem Haushalt aus? Also da muss zum Beispiel mal, wenn da irgendwie der Mord passiert ist, da wird der ganze Hausrat beschrieben. Sowas kriegen wir ja sonst ja gar nicht erzählt. Ja. Das steht nicht in keiner Urkunde drin. Die wörtliche Rede ist wirklich sehr interessant. Also wie sprechen die Menschen überhaupt mit Schimpfwörtern und allem drum und dran? Ja. Und was vor allem sehr interessant ist an dieser Quelle, ist, dass wir halt tatsächlich mal die Alltagswelt der einfachen Menschen zu Gesicht bekommen, über die halt nicht viel geschrieben wird, weil die halt normal war. Also normalerweise werden keine Quellen produziert über Dinge, die man ja wusste. Sachen, die auf dem Land passieren und so weiter. Aber da wird zum Beispiel schon mal in der Quelle beschrieben, dass der eine auf das Ross gefallen ist, wo sozusagen die Rinder abgehalten werden, die Weide zu verlassen. Also so ganz normale Rinderübergänge oder sowas. Solche Dinge würden wir niemals irgendwie anders rauskriegen, außer wir graben die vielleicht archäologisch aus. Also das sind so Sachen, die wirklich faszinierend sind, so die Einblicke in diese Welt. Auch die Einblicke in eine Welt, die uns deshalb fremd ist, weil erstens trägt jeder irgendwie Waffen mit sich rum. Mhm. Jeder ist irgendwie gewaltbereit. Das liegt ein bisschen auch an der Quelle, denn hier geht es natürlich viel um Mord und Totschlag, die irgendwie gesühnt werden müssen. Und deshalb haben wir sehr viel Mord und Totschlag in den Quellen drin. Also die werden sich jetzt nicht ständig einen Schädel eingeschlagen haben. Das ist doch eine Welt, die uns heutzutage in dieser Form auch der Konfliktaustragung oder auch der, wie man auf Ehrverletzungen reagiert, doch relativ fremd ist, aber vielleicht mit Blick auf andere Kulturen und Länder jetzt auch nicht wieder so sehr.
Muss man beim Lesen auch immer beachten, dass da die Perspektive mitschwingt, dass man das ja jemandem quasi als Beichte ablegt. Auch diese christliche und kirchliche Komponente ist da ja drin, ne?
Also das spielt eine ganz zentrale Rolle. Das sind sozusagen ja immer Erzählungen aus der Perspektive des Bittstellers. Und deshalb macht er sich immer kleiner, als er ist. Dann hat er immer weniger Schuld. Also man muss da sozusagen immer zwischen den Zeilen lesen. Das klassische Beispiel ist immer, dass natürlich der Bittsteller angegriffen wird von Leuten, die hochgerüstet sind. Die haben dann Lanzen und Schwerter dabei. Und er hat immer nur ein kleines Brotmesserchen. Mit dem verteidigt er sich dann. Und zufälligerweise stirbt immer der Angreifer. Also das muss ja wirklich geschickt gewesen sein mit diesem Brotmesserchen. Also das ist ja das, was der Historiker ausmacht. Er muss klassische Quellenkritik betreiben, immer gucken, was ist hier die Tendenz der Quelle.
Ja, das heißt, das Thema Mittelalter ist ja bei vielen irgendwie super beliebt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Spielt in Filmen und Büchern und so weiter eine große Rolle. Würden Sie denn sagen, dass Ihre Tweets das Bild vom Mittelalter, was wir haben, eher untermauern oder dass man da noch ein anderes Bild bekommt?
Das ist eine gute Frage. Mein Bild vom Mittelalter hat sozusagen diese Quelle oder diese Tweets oder auch die, womit ich mich beschäftige, schon sehr erweitert, weil man ja natürlich sehr viel mehr sieht, was ist sozusagen das Normale, also wie ist der Alltag. Wie gesagt, der Alltag ist nicht so fremd dem unseren. Und natürlich ist das ja auch mal so ein Bruch oder so eine andere Perspektive auf das, was wir so in den anderen Mittelalter oder auch vor allem in Mittelalterfilmen oder solchen Serien kennen, wo es ja doch immer um die große Politik geht, wo dann immer irgendwie auch die Leute verdreckt und sonst wie rumrennen. Und man merkt schon aus diesen Geschichten, dass ja doch das Mittelalter sehr anders ist, gesitteter, aber dass es eben dann manchmal auch schnell umkippen kann in extreme Gewaltexzesse.
Das sagt der Historiker Alexander Sempner. Er twittert über das ganz normale Leben, den Alltag der Menschen aus dem Mittelalter. Und wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, seine Tweets findet ihr unter dem Hashtag DailyRPG. Und weil man sich dieses RPG so schlecht merken kann, erkläre ich euch ganz kurz, worauf sich das bezieht. Das ist nämlich die Quelle, die er benutzt, vom Deutschen Historischen Institut in Rom. Steht für Repertorium Penitentiare Germanicum. Also mehr findet ihr unter dem Hashtag DailyRPG.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.